Kinderschutz-Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz-Podcast.
Ja, mein Name ist Jerome Braun und ich darf Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ganz herzlich zu einer weiteren Folge des Kinderschutz-Podcasts begrüßen. Und dies ist eine ganz besondere Folge, denn wir werden heute nicht nur Audio aufzeichnen, sondern auch als Video. Und deshalb können Sie mich in diesem Fall jetzt auch schon gleich sehen. Ja, meine heutige Gesprächspartnerin leistet ganz Großartiges in ihrem Sport, aber vor allem auch für ihren Sport. Als sie 2021 eine weltweite Diskussion losgetreten hat, die zu einer Veränderung im Sport geführt hat. Und ich freue mich sehr, dass heute Sarah Voss bei mir ist und wir ein Gespräch darüber führen, wie ein Kleidungsstück die Sportwelt so ein bisschen aus den Fugen gebracht hat. Ja, liebe Sarah, ich freue mich sehr, dass du heute da bist und dass wir über dieses ominöse Kleidungsstück sprechen können.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ja, wir sind heute hier. Normalerweise bist du ja in der Sporthochschule und trainierst am Kölner Turnzentrum der Deutschen Sporthochschule. Heute sind wir jetzt hier in einer Kita, in einem kleinen Turnraum. Ich finde, das ist ganz passend. Und wir haben nachher gleich noch eine spannende Aktion mit Kindern, die ein ganz wichtiges Präventionsprojekt, nämlich unsere starke Kinderkiste, heute kennenlernen. Und das machen wir dann gleich. Aber jetzt freue ich mich natürlich, dass wir Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in das Themenfeld führen können, wo Sarah aktiv war. Und bevor wir das tun, will ich ganz gerne aber noch ein bisschen was zu dir sagen. Du bist Kunstturnerin, hast 2021 bei den Olympischen Spielen in Tokio teilgenommen, bist auch jetzt im Olympiakader für 24 schon und wahrscheinlich auch mitten im Training und gar nicht mehr am Aufhören. Bist mehrfache deutsche Turnmeisterin und aber auch Studentin im Fernstudium der Wirtschaftswissenschaften. Und ich glaube, wärst du 2021 bei der Europameisterschaft nicht mit einer langen Turnhose gemeinsam mit deinen Kolleginnen aufgelaufen, würden wir heute wahrscheinlich gar nicht hier sitzen. Ja, du hast damit eine weltweite Debatte ausgelöst über die knappen Sportanzüge bei Turnerinnen und dafür auch 2022 den Fairplay-Preis des Deutschen Olympischen Sportbundes erhalten. Und was sagt der DOSB dazu? Das wollen wir ganz gerne uns mal anschauen. Leider müssen wir feststellen, dass die Sexualisierung von Frauen und Mädchen auch im Sport immer noch ein brandaktuelles Thema ist. Mit der Wahl ihres Wettkampfoutfits verlieh Sarah Voss diesem wichtigen Thema zum einen eine Plattform und zeigt zum anderen allen Betroffenen einen einfachen und effektiven Weg, sich zu wehren. Damit entfaltet sie eine Strahlkraft über den Sport hinaus. Das sagt die Juryvorsitzende. Und der langen Vorrede genug, jetzt würde mich mal wahnsinnig interessieren, nimm mich mal mit in deinen Sport. Wie sieht es denn so aus, so kurz vorm Wettkampf? Was geht da so im Kopf vor?
So einiges. Vor allen Dingen versuche ich mich aber auf das Wesentliche zu besinnen, eben auch meinen Fokus und meine Aufmerksamkeitsspanne natürlich um mich herum zu halten, möglichst nah bei meinem Trainer, bei meinem Bundestrainer und meinem Team. Und die Aufregung ist natürlich riesengroß und man hat meistens viel Publikum dabei, man ist aufgeregt und weiß, worauf es ankommt. Und da zählt natürlich auch jede Minute, die man davor in der Halle verbracht hat, um da die nötige Sicherheit sich geholt zu haben. Und freue ich mich aber auch in der nächsten Sekunde, das dann alles auch zeigen zu können.
Ich meine, Training und Wettkampf sind ja körperlich, aber auch psychisch ja eine große Herausforderung. Welche Situation würdest du dabei besonders belastend empfinden?
Ich würde es gar nicht so belastend bezeichnen, weil also ich finde, das ist auch der Reiz an dem Sport, den ich mir auch ganz bewusst ausgesucht habe. Aber es ist natürlich eine super schwierige Situation, wenn es auch wirklich auf deine eigene Leistung ankommt. Also im Einzelwettkampf ist es nochmal ein bisschen was anderes, weil man da auch für sich alleine eben den Wettkampf bestreitet. Aber vor allen Dingen im Team ist es eine sehr, sehr große Herausforderung, eben auch das Team zu unterstützen und keine so großen Fehler zu machen. Da habe ich ein ganz besonderes Beispiel im Kopf und das ist vor allen Dingen die Europameisterschaft im letzten Jahr in München. Ich war im Vorfeld verletzt gewesen, also auch leider verletzt angereist mit einem Muskelbündelriss in der Wade und war aber diejenige, die an allen vier Geräten starten sollte und habe mich dann bewusst für die Einzelwettkämpfe rausgenommen, damit ich eben fürs Team alles geben kann. Und als es dann wirklich tatsächlich am letzten Gerät war und es sich mit meinem Sprung entscheiden sollte, ob wir eine historische Bronzemedaille bekommen oder nicht, da ging mir auch schon einiges durch den Kopf und vor allen Dingen mit meiner kaputten Wade auch zu wissen, okay, ich bin gehandicapt, aber ich weiß, dass ich es kann. Und in dem Moment, ja, Gänsehaut pur. Ich stand am Sprunganlauf und die ganze Halle in München hat geschrien und wir haben tatsächlich Historisches erreicht.
Absolut.
Und das war überwältigend, das Gefühl.
Ja, toll. Da lohnt sich wahrscheinlich die ein oder andere Träne, die man dann auch aus Schmerzen im Training vergießt. Ja. Ich meine, normalerweise ist ja so, dass Eltern, Geschwister, der enge Freundeskreis einem ja wahrscheinlich auch sehr viel Kraft gibt und Halt gibt in so Situationen. Aber im Sport ist es ja häufig so, das weiß man ja auch, dass Trainer, Trainerinnen eine sehr enge Verbindung auch zur Sportlerin in dem Fall auch haben. Beschreibt die Situation mal. Wie kann man so eine Beziehung mit einer Trainerin, einem Trainer beschreiben?
Also vor allen Dingen in meiner Sportart ist die Beziehung sehr intensiv, zumal ich wirklich viele Trainingsstunden auch schon im jungen Alter in der Turnhalle verbringe. Kann man schon meinen, dass ich meine Trainerin öfter sehe als meine Eltern. Das ist natürlich eine große Aufgabe für meine Trainerin, aber auch für mich persönlich. Wir haben alles durchlebt, also Höhen und Tiefen. Und vor allen Dingen hatte ich bei ihr immer das Gefühl, dass ich ein offenes Ohr habe, dass sie für mich da ist, dass wir vor allen Dingen auch in eine Richtung arbeiten. Und ja, das war oder ist schon immer eine sehr besondere Beziehung. Und ja, da freue ich mich auch jedes Mal eigentlich, dass wir das alles durchgestanden haben. Sie ist schon immer ein großer Motivator gewesen, aber auch vor allen Dingen eine große Stütze, hat mich immer in die richtige Richtung geleitet und begleitet mich seither auch von der Trainerin, die sie früher war, die mir, sagen wir mal, jede Kleinigkeit aufgeschrieben hat, was ich zu tun habe, wann ich zu tun habe, zu dem Coach, den ich jetzt habe, der mich einfach nur noch in die richtige Richtung bewegt und wo wir uns auch regelmäßig austauschen, was besonders wichtig ist jetzt im Training und mich, ein Stück weit eigenständiger trainieren lässt, jetzt natürlich mit dem Wechsel vom Junioren- zum Seniorenbereich. Also wirklich eine sehr besondere Beziehung, die auch viel Kommunikation benötigt.
Wenn man jetzt so generell das Thema Trainer, Sportler sich anschaut, ist es ja auch schon wichtig, an der einen oder anderen Stelle Distanz vielleicht auch zu wahren. Wie ist das möglich dann?
Also ich finde, Kommunikation ist das Allerwichtigste. Bei mir natürlich auch klar zu sagen, die und die Themenbereiche gehören einfach nicht in die Turnhalle oder müssen jetzt auch nicht unbedingt mit meinem Trainer besprochen werden, dass wir da eine nötige Privatsphäre auch eben aufrechterhalten, sei es von ihrer Seite, sei es von meiner Seite, wo es dann auch einfach komplett okay ist, dass man nicht darüber spricht. Es kommt natürlich auch auf die Leistung in der Turnhalle an und wenn alles drumherum stimmt, dann kann man eben auch die beste Leistung bringen und wenn es dann irgendwie was im privaten Bereich geben würde, wo ich sage, okay, das beeinflusst mich deutlich im Training, dass wir darüber auch sprechen können und dass es aber auch unter uns bleibt und dass wir dann sozusagen eben das bestmögliche Training rausholen können.
Wir sind ja im Kinderschutz-Podcast. Natürlich will ich so ein bisschen natürlich auf dieses Thema, was ja auch in den letzten Jahren verstärkt immer wieder aufkommt, dass immer mehr oder immer wieder Vorwürfe sexualisierter Gewalt auch in solchen Beziehungen einfach aufkommen. Warum glaubst du, ist das ein solches Thema generell im Sport?
Ich denke mal, also den Trainerinnen und Trainern wird sehr, sehr früh eine sehr, sehr große Verantwortung übergeben, eben auch im pädagogischen Bereich, wo sie eventuell nicht ausreichend geschult sind, meiner Meinung nach. Also vergessen, dass sie in ihrer Trainerrolle auch eine Vorbildfunktion sind, aber auch eine Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche. Und dass da vor allen Dingen auch eine Vertrauensbasis herrscht von Seiten der Kinder, der Jugendlichen, die im schlimmsten Falle eben auch ausgenutzt werden kann. Aber was ich finde, was ausreichend auch eben einfach thematisiert werden sollte, also auch bewusst zu machen, es gibt einen, ja, einen sehr, sehr großen pädagogischen Bereich. Es gibt eine Vorbildfunktion, die man als Trainer, als Übungsleiter eben hat und die man auf keinen Fall so auf die leichte Schulter nehmen sollte.
Mhm. Ich meine, gibt es da besondere Herausforderungen, gerade im Turnsport? Ich erinnere mich auch an meine Schulzeit beim Turnen, wenn man dann irgendwie, ich war nicht der beste Turner, war nicht so meins, irgendwie, da wurde man ja auch gestützt, irgendwie in der Hüfte oder so und vielleicht dann ja auch mal, keine Ahnung, weiß ich gar nicht mehr, am Hintern mal, dass man über den Kasten drüber springen konnte. Gibt es diese Fälle wahrscheinlich immer noch zuhauf oder wie nimmst du das wahr auch also aus?
Ich würde behaupten, also es wird einfach offen darüber gesprochen, aber vor allen Dingen ist natürlich auch da eine Art von Gefahr. Also die Hilfestellung ganz besonders, wie du es schon gesagt hast. Also man wird eben auch in jungen Jahren schon irgendwie im Handstand gehalten. Dann wird mal gesagt, okay, spann den Popo an, mal an den Popo gepiekst oder so Situationen. Aber ich muss auch sagen, dass die Mädels jetzt sehr viel, ja, sagen wir mal, reflektierter darüber sind, dass sie auch oft und offen auch sagen, okay, das möchte ich nicht. Oder wenn sie es sich nicht trauen gegenüber den Trainern, dass sie zu uns größeren Mädels kommen und sagen, okay, das war jetzt irgendwie komisch, wie schätzt du das ein oder was kann ich machen? Dass wir auch diejenigen sind, die ihnen dann das gute Gefühl mitgeben oder auch vielleicht bestimmte Situationen ansprechen, wenn sie sich nicht wohlfühlen. Aber das ist natürlich eine große Komponente, wo es natürlich sein kann, dass gewisse unangenehme Berührungen entstehen können, bewusst, unbewusst, wie auch immer. Und vor allen Dingen auch, wenn wir Mädels oder auch Jungs in dem Alter zu Wettkämpfen fahren beispielsweise, wenn die Trainer dann auch die Aufsichtspersonen sind und wir dann, weiß ich nicht, in Berlin oder in irgendwelchen anderen Städten waren, weit weg von zu Hause, dass auch da die wichtige Rolle der Trainer eben ist, auch die Distanz zu haben zum zur Privatsphäre, zum privaten Bereich außerhalb der Turnhalle, dass man da natürlich auch gewisse Grenzen einhält.
Gibt es da Regeln auch, die irgendwo klar für jeden sind?
Also wir hatten beispielsweise, dass wir einen männlichen und einen weiblichen Trainer immer in der Turnhalle zusammen haben, dass wir jetzt, sei es, weiß ich nicht, zu Bettgehzeiten, zu gewissen Uhrzeiten, dass dann eben die weibliche Trainerin anklopft und sagt, okay Leute, es ist Zeit, schlafen zu gehen. Aber auch Sachen wie in der Umkleide sein, dass man eben auch einfach anklopft, dass man Bescheid gibt, okay, ich stehe vor der Tür, wie schaut's aus, kann ich reinkommen? Also so in Anführungsstrichen Kleinigkeiten, aber die schon sehr viel ausmachen.
Ja, absolut. Ja, 2021, Europameisterschaften, bist du mit deinen Teamkolleginnen mit einem Ganzkörperanzug ins Rennen gegangen, sozusagen, an die Geräte. Normal kennt man ja die knappen Turnanzüge. Und dann kam jetzt diese lange Hose ins Spiel. Wie ist es dazu gekommen?
Also tatsächlich hat sich das schon über einen längeren Zeitraum entwickelt, sagen wir es mal so. Es war ausschlaggebend, dass wir im Trainingslager eigentlich auch oder beziehungsweise immer im Training einen Turnanzug mit einer entweder kurzen oder längeren Hose tragen. Und dass wir beispielsweise am Schwebebalken die Hose ausziehen sollten bei Kadertrainer oder bei Kaderlehrgängen. Und wir dann ja einfach mal darüber gesprochen haben, okay, es fühlt sich nicht immer so toll an. Also man hat oft das Gefühl, dass man sich unwohl fühlt. Besonders Frauen, wenn wir irgendwie unsere Periode haben oder so, dass man einfach sagt, okay, mir wäre es lieber, eine Hose zu tragen. Und genau diese Aussage hat dann unsere Bundestrainerin damals, Frau Koch, aufmerksam werden lassen, wo sie dann gesagt hat, ja, aber was macht ihr dann einfach im Wettkampf? Also so eine ganz plumpe Frage, wo wir aber genauso plump geantwortet haben, ja, da ist es halt so, muss halt. Mhm. Und da hat sie auch gesagt, okay, das kann aber nicht sein, dass ihr euch die ganze Zeit unwohl fühlt. Und hat dann im Regelwerk nachgeschaut und da war es tatsächlich so, dass man seit 2010 ungefähr, dass man eine passende Hose zum Turnanzug tragen konnte. Aber die meisten haben es eher aus religiösen Gründen getan. Also wir hatten Mädels gesehen, beispielsweise im Wettkampf in Doha oder bei einem Wettkampf in der Türkei. Manche hatten eine passende Hose an, aber für uns war es ganz klar, okay, sie machen es eben aus religiösen Gründen. Aber dann auch zu sagen, okay, ich fühle mich unwohl in einem kurzen Anzug, wie wäre es, wenn ich einfach eine passende Hose dazu trage, kam uns zunächst nicht in den Sinn, hat uns aber die Bundestrainerin darauf aufmerksam gemacht. Und als wir das dann irgendwie in den Raum geworfen hatten, dann war es aber auch für uns klar, okay, wir wollen nicht einfach nur eine Hose. Wie wäre es, wenn wir einen ganzen Anzug designen? Dann hat sich das so über die 1-2 Jahre entwickelt mit der Corona-Pandemie tatsächlich, dass wir da verschiedene Modelle ausprobiert haben und dann tatsächlich 2021 so weit waren, dass wir dann auch ein Modell oder mehrere Modelle bei den Europameisterschaften zeigen konnten.
Gab es da irgendwie grundsätzlich Restriktionen, zum Beispiel seitens der Kampfrichter, dass die gesagt haben, da gibt es Punktabzug? Oder war das vom Regelwerk her schon safe, dass da nichts passieren
also
kann?
Also es war schon klar, vor allen Dingen, weil die passende Hose erlaubt war. Aber es war natürlich, in Anführungsstrichen großes Aufsehen, es war so überhaupt nicht bekannt, aber wir mussten es auch vorher anmelden, also wir haben es vorher bekannt gegeben, dass wir so einen Anzug tragen werden. Dementsprechend war die Aufmerksamkeit schon ein bisschen größer auf uns, aber tatsächlich haben wir viel positives Feedback bekommen, eben auch, weil es natürlich auch die Figur streckt, auch man viel mehr Spielraum hat, was Glitzersteine angeht, auch an den Beinen, aber natürlich auch die einen oder anderen gesagt haben, ist nichts für mich. Aber es war nicht so, dass das jetzt negativ bewertet wurde.
Gab es von außen irgendwie auch ein Negativ-Feedback, dass man gesagt hat,
klar,
vielleicht ganz das Klischee bedient von Männerseite, also das gefällt mir gar nicht oder so?
Ja, also natürlich gab es so Kommentare auch wie, jetzt brauche ich den Sport erst recht nicht mehr anschauen. Oder gerade den Reiz, der ist jetzt raus. Oder natürlich aber auch von Seiten von Frauen, die dann gesagt haben, ja, machen wir jetzt einen Rückschritt. Soll es aber nicht sein. Für uns war es einfach ganz klar, es soll eine weitere Möglichkeit geben. Vor allen Dingen, sei es im Juniorenbereich, sei es im Breitensportbereich, sei es im Leistungsbereich. Jeder soll eben das tragen, worin er sich wohlfühlt. Und die weitere Option soll einfach möglichst viele junge Mädels eben bei der Sportart behalten, weil wir natürlich auch eine große Dropout-Quote haben, was in der Pubertät angeht. Sei es mit der Periode, Unwohlfühlen, der Körper verändert sich. Einfach eine sehr sensible Phase, wo wir natürlich auch mit so Anzügen Mut machen wollen. Einfach zu sagen, okay, dann tragt doch das oder tragt, was ihr gerne möchtet. Und im besten Fall fühlt ihr euch wohler.
Mhm. Spannend, den Aspekt, ne? Klar, dann denkt man gar nicht so mit. Also das hat ja auch echt eine richtige Verbesserung für die Kinder. Finde ich toll, ja. Hattest du dieses Echo weltweit, wurde ja diskutiert und auch in den Medien, hattest du das erwartet?
Also in dem Ausmaß natürlich nicht. Also ich hatte erwartet, dass es bei mir in meiner Nische, in meiner Sportart natürlich groß diskutiert wird. Vor allen Dingen, weil viele an diesen Standard-Turnanzügen festhingen im Prinzip, weil das so in den Köpfen verankert war, dass man gar nicht auf die Idee kam, dass man was anderes tragen könnte. Da gab es natürlich viel Feedback, aber dass es so große Wellen schlägt und vor allen Dingen auch genau den Nerv trifft der damaligen Zeit, sage ich jetzt mal. Vor allen Dingen auch die Beachhandballerinnen hatten ja auch ähnliche Probleme, wo es aber tatsächlich auch zu Sanktionen kam, weil sie eben die Shorts getragen hatten anstelle der knappen Bikinihosen. Was uns natürlich auch bestärkt hat, einfach auch in unserer Entscheidung, ja, wir wollen dafür stehen, dass wir sagen, wir tragen das, worin wir uns wohlfühlen, lassen uns aber auch weiterhin beide Optionen offen. Also es soll nicht heißen, jeder soll jetzt lange Anzüge tragen, jeder soll jetzt kurze Anzüge tragen. Wir haben die Option offengelegt, wir haben gezeigt, auch im Leistungssportbereich, auch in den, auch weltweit, haben wir einfach das Gefühl, wir möchten da was tun und wollen da einfach Aufmerksamkeit drauf legen und ja.
Ich glaube, so ist es auch.
Bessere, ne? Bedingungen sorgen.
Ich glaube, dass ihr oder du auch abwechselst. Du wirst nicht immer den Anzug anhaben, sondern einfach, wie es passt einfach.
Wie, ne? Ich mich wohlfühle.
Ja, so soll es ja letztlich sein. Ja. Super. Wir haben ja durchaus auch Beispiele von Sportlerinnen und Sportlern, die nach Missbrauchserfahrungen zum Beispiel ja auch nicht ernst genommen werden. Das ist ja immer wieder ein großes Thema. Was glaubst du, um nochmal so in die zweite Reihe des Sports zu gehen, was dafür die Hauptgründe sind, dass das immer noch etwas ist, dass man sagt, ach, da wird schon nichts dran sein an dem, was du jetzt hier sagst, wenn überhaupt was gesagt wird. Ja,
ja, also ich finde, es ist natürlich ein super schwieriges Thema, vor allen Dingen für die Betroffenen, die sich ja eventuell sogar erst Jahre später überhaupt zu diesem Thema öffnen können. Und ich glaube auch, das größte Problem ist halt eben, dass man sagt, mit der Sportart gehen halt gewisse in Anführungsstrichen Probleme einher, dass man sagt, ja, man muss aber beispielsweise in knappen Anzügen turnen oder man muss eine gewisse Strenge erfahren und dass man dieses Klischee-Denken einfach ablegt, dass man sagt, okay, Sportler sind auch Menschen. Also wir Sportlerinnen, wir haben genauso Gefühle wie jeder andere auch und natürlich muss es oder geht es im Sport hart zu, aber genauso brauchen wir jemanden, der uns unterstützt, der an uns glaubt und unsere ja, Sorgen ernst nimmt. Und ja, also ich glaube, dieses Klischee-Denken zu sagen, ja, es muss eine gewisse Härte dabei sein oder ihr habt es euch selbst ausgesucht, ist der Fehler Nummer eins, zu sagen, dass man das nicht ernst nimmt.
Mhm. Du hattest jetzt vorhin auch schon mal so ein paar Beispiele genannt. Kennst du noch Risikofaktoren vielleicht, auch jetzt im aktuellen Sport und Gefährdungsmoment, wo du sagst, ach, da müsste man auf jeden Fall noch mal nachsteuern? Also klar, die Trainer müssen sensibilisiert sein, zum Beispiel eben entsprechende Unterstützungsleistungen zu sensibilisieren. Das geht nicht und das geht. Oder dass man es zumindest auch thematisiert. Gibt es vielleicht noch Ansätze, wo du sagst, da müssten wir echt nachsteuern?
Natürlich, dass man auch gute Vereinsarbeit macht oder auch auf Verbandsebene, dass man Anlaufstellen auch einfach errichtet, wo man sagt, okay, hier kann ich mich auch anonym oder auch so mit Leuten treffen und sagen oder offen über meine Probleme sprechen, ohne dass ich die Befürchtung habe, dass es irgendwelche Konsequenzen negativer Art für mich oder für meinen Verein haben wird. Einfach, dass man mit dem Thema offener umgeht, aber auch für einen Umbruch sorgt, indem man offen und ganz einfach auch ohne Angst über die Themen sprechen kann, dass man auch einfach in die richtige Richtung arbeitet. Und das haben wir beispielsweise mit dem Deutschen Turnerbund mit Leistung und Respekt, dass wir da verschiedene Gruppen errichtet haben, wo wir offen über verschiedene Themen sprechen, sei es Gesundheitsmanagement, sei es eben auch so präventive Maßnahmen oder wie kann man die Trainer sensibilisieren, wie kann man da offene Anlaufstellen errichten, wie kann man vielleicht so ein Kinderschutzteam auch in die Vereine tragen, die auch speziell sich darauf konzentrieren und genau diese Themen in Angriff nehmen und auch weitertragen. Da, glaube ich, gibt es viele kleine Punkte, an denen man ansetzen kann, um da was Großes zu bewirken.
Vor allem muss man, glaube ich, auch dranbleiben. Es hilft nichts, wenn ein akuter Fall aufkommt, ist der Aufschrei immer ganz groß. Ja. Und oh Gott, wir müssen und lass uns mal ein paar Papiere schreiben und so weiter. Wenn dann aber
nicht handeln, wieder Ruhe zu spät ist.
Eingekehrt ist, dann macht man ja im selben weiter. Hast du das Gefühl, dass da echt was in Bewegung ist im Sport?
Definitiv. Also vor allen Dingen, dass man sich darauf jetzt einlässt im Prinzip, also das Tabuthema nicht mehr zum Tabuthema macht und das so anspricht, dass es eben auch nicht angsteinflößend ist. Also dass man sagt, okay, es gibt halt Momente, da fühle ich mich nicht wohl, aber dass man das auch ganz in Ruhe besprechen kann, ohne dass man eben die Sorge hat, okay, da hängt jetzt eine riesige Konsequenz dran, wenn ich mich öffne oder das Thema anspreche, sondern man wird gehört, man wird ernst genommen und vor allen Dingen wird auch was verändert.
Ich meine, du und ihr als Team hattet das Thema ja auch ganz konkret selbst mal zu lösen. Wir wissen ja, dass Gerben Wiersma als Bundestrainer ehemals auch in Holland, glaube ich, tätig war. Und da gab es ja auch Vorwürfe bezüglich Grenzverletzungen. Der liegt schon viele, viele Jahre zurück, aber er ist ja dann zu euch gekommen. Und jetzt war die Frage, wie gehen wir mit der Thematik um? Wie habt ihr das diskutiert? Und ja, seid ihr damit umgegangen?
Also wir hatten natürlich auch eine, haben uns zusammengesetzt, als das Thema aufkam, dass wir auch einen neuen Bundestrainer bekommen und haben uns natürlich auch über seine Vita informiert. Das Schöne daran war, der Deutsche Turnerbund hat uns komplett in den Entscheidungsprozess involviert, uns aktive Athletinnen, also besonders das Team, das jetzt 2021 bei Olympia dabei war. Da waren waren unter anderem Elisabeth Seitz, Pauline Schäfer, Kim und ich dabei, Kim Bui. Und wir konnten ganz offen darüber sprechen, was natürlich auch unsere Sorgen sind, wenn wir jetzt dieser Entscheidung entgegenblicken. Aber auch genauso sind wir auf einen sehr, sehr offenen und sehr, sehr reflektierten Bundestrainer gestoßen mit Gerben Wismar, der dann eben auch über das Thema gesprochen hat und gesagt hat, okay, ja, ich habe in der Vergangenheit gewisse Fehler begangen. Ich habe aber eben auch daraus gelernt und ich bin auch in die Diskussion oder Reflexion mit den gewissen Athletinnen und Athleten gegangen und ich habe mir ihre Seite sozusagen angehört und mir auch bewusst gemacht, was schiefgelaufen ist oder was auch gut gelaufen ist. Und auch jetzt noch habe ich das Gefühl, dass man viel voneinander immer wieder lernen kann und auch jeder Mensch ganz anders tickt und dass man auch Grenzen bei jemand anderem woanders hat im Prinzip. Und viele sind oder wir alle sind bereit, da offen mit umzugehen und in die Diskussion zu gehen. Und das eben auch zum Positiven zu verändern. Und deswegen gefällt uns die Zusammenarbeit doch sehr gut.
Klasse, ja. Ist genau der richtige Weg, einfach nicht es im Nebulösen zu lassen, sondern die Themen anzusprechen, zu diskutieren, offen umzugehen. Das ist eine Kultur. Ich glaube, das ist das Entscheidende, dass die Kultur in die Richtung auch geprägt wird. Ja, vielleicht noch eine kleine letzte Runde. Häufig werden ja Übergriffe immer sehr schnell auf das Thema sexualisierte Gewalt und sexualisierte Grenzverletzungen auch reduziert, auch im Sport, aber kommt natürlich häufig auch zu emotionalen Grenzverletzungen, zu auch körperlicher Gewalt vielleicht. Ich meine, Sportvereine machen immer mehr, das haben wir ja auch so ein bisschen besprochen und auch die Verbände. Mich würde doch noch mal interessieren, was für dich persönlich in diesem Themenkomplex besonders wichtig ist, um eben auch gewalttätige Übergriffe, auch sexualisierte Übergriffe zu verhindern im Turnsport?
Also besonders wichtig fand ich schon immer, mit den jüngeren Mädels darüber zu sprechen. Was für ein Gefühl habt ihr? Weil in den meisten Fällen ist es, hat jeder ein gewisses Gefühl bei einer Hilfestellung, sei es bei irgendwelchen Aktionen mit Trainern, mit Trainerinnen in der Gruppe oder auch alleine, dieses Gefühl auch einfach zuzulassen und vor allen Dingen auch zu thematisieren. Was für ein Gefühl hast du? Also ist es ein positives, ein negatives Gefühl? Wie kannst du es in Worte beschreiben? Ist es greifbar für dich? Und wenn sich Situationen für Kinder besonders negativ anfühlen, dass man das auch dringend besprechen muss, sei es, okay, ich habe das Gefühl, dass Hilfestellung in gewissen Bereichen, dass ich das als negativ empfinde oder dass mir das Unwohlsein bereitet oder wenn der Trainer so und so mit mir spricht, dass ich das, dass das negativ für mich sich anhört oder mich traurig macht oder sowas, dass man genau dieses Gefühl auch zulässt und vor allen Dingen auch mit uns bespricht, sei es mit den älteren Mädels, sei es mit den Trainern selbst, dass man eben von Anfang an sich selber kennenlernt auch einfach über die Sportart, aber auch über die Art und Weise, wie mit einem umgegangen wird. Okay, so möchte ich mich mit jemandem unterhalten, so fühle ich mich wohl oder so fühle ich mich persönlich angegriffen, dass man da dass man da offen drüber spricht. Und ich finde, die Mädels machen das mittlerweile sehr, sehr gut. Also die sind da sehr sensibel für geworden und kommen auf mich zu und sagen, okay, folgende Situation ist mir passiert, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Und dann kann ich auch als etwas erfahrenere Athletin das vielleicht auch besser einschätzen und kann dann auch mit den Betroffenen darüber sprechen. Und das finde ich auch besonders schön und auch besonders wichtig, dass man das auch für sich kennenlernt, seine Grenzen kennenlernt und dann auch offen kommuniziert.
Auch die Jungs?
Die Jungs haben wir tatsächlich nicht bei uns in den Vereinen, aber bei den Jungs ist es natürlich auch so, dass die ein bisschen später in den Leistungen oder in die höheren Klassen einsteigen und meistens auch schon über 18 sind, wenn es dann heißt, dass sie auf große internationale Wettkämpfe gehen oder auch im Juniorenbereich nicht ganz so jung sind. Aber auch für die gilt genau das Gleiche. Mhm. Kennenzulernen, wo die persönlichen Grenzen sind und diese auch offen klar zu machen. Das ist, denke ich, der wichtigste Schritt.
Mhm. Und wissen die, jetzt wenden sich viele Mädels direkt an dich, klar, auch durch die Aktion wahrscheinlich, wo du dafür stehst. Aber wissen die auch grundsätzlich innerhalb der Vereinsstrukturen oder auch Verbandsstrukturen, gibt es Stellen, wo sie sich hinwenden können?
Also wir haben Anlaufstellen, also es gibt einmal über Athleten Deutschland, aber auch beim Deutschen Turnerbund gibt es Anlaufstellen. Aber ich denke mal, die primäre erste Anlaufstelle ist natürlich an diejenigen, die man auch so von sich aus kennt und denen man vor allen Dingen vertraut. Und je nach Sachlage kann ich das natürlich auch einschätzen und ja, finde es natürlich wichtig, wenn die Kinder sich wohl behütet fühlen, wenn sie auch gewisse Themen ansprechen und es nicht in Anführungsstrichen sich erstmal bloßstellen bei wem anders oder gegenüber Dritten, sondern ja, das Gefühl haben, ich kann das auch in meinen internen Kreisen ansprechen und habe nicht das Gefühl, dass das negative Konsequenzen hat.
Ja, liebe Sarah, ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank für das sehr aufschlussreiche und doch auch intensive Gespräch. Die Mitnahme in deine Welt kriegt man ja so eigentlich nicht mit. Man guckt Fernsehen, guckt bei Events dann vielleicht zu, aber so was in der Turnhalle im Training auch so passiert, das ist ja hart, was den Sport anbelangt, aber da gibt es auch einfach noch viele Themen drumherum. Wir haben in unserem Podcast eine Rubrik, die nennt sich 99 Sekunden für den Kinderschutz. Damit schließen wir ab und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich dir diese 99 Sekunden, ich werde jetzt nicht mitzählen, aber so ungefähr, auch geben darf und du vielleicht sogar auch an die jungen Sportlerinnen, an die Kids da draußen auch nochmal so eine Message hast, auf was sie achten sollen, aber feel free, deine 99 Sekunden zu nutzen. Bitteschön.
Dankeschön. Zunächst einmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Was ich besonders für die jüngere Generation mitgeben kann, ist, glaubt euch an euch selbst. Sucht eine Passion, der ihr voller Hingabe folgen wollt. Bei mir war es der Sport und versucht euch, soweit es geht, natürlich da auszuleben, eure Grenzen kennenzulernen, sei es über das Körperliche, aber auch über emotionale Schwierigkeiten hinaus. Ja, erfahrt Grenzerfahrungen, habt das Gefühl, über euch hinauszuwachsen. Das sind für mich wichtige Komponenten gewesen, um mich persönlich so zu entwickeln, wie ich gerade bin, charakterstark zu werden, selbstbewusst zu werden und meine persönlichen Grenzen kennenzulernen, dass ich auch eben genau weiß, wofür ich stehe, wer ich bin und wo ich hin möchte.
Ja, vielen Dank, liebe Sarah. Ich wünsche dir für die nächsten Wettkämpfe alles, alles Gute und natürlich für dein Engagement im Sport und für den Sport alles Gute. Mach weiter so. Es ist wirklich wichtig, dass es solche Streiterinnen für Kinder und für den Kinderschutz auch gibt. Und mir bleibt am Ende nur zu sagen, danke, dass Sie hingehört haben.
Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Jerome Baun. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Und unter kinderschutz-podcast.de.